Danke für die nette Einleitung, danke auch für die Einladung. Ich mache mal den ersten Input heute des Tages mit dem Vortrag, warum Journalismus heute nicht mehr ohne die Einbindung der Zivilgesellschaft funktioniert. Ein relativ sperriger Titel ist mir aufgefallen, als ich das auf diese Folie geschrieben habe, aber ich hoffe, der Vortrag wird nicht ganz so sperrig. Ich fange mal ganz kurz an, wer ich überhaupt bin und wer Krautreporter überhaupt ist. Das ist das Team von Krautreporter, das da hinten bin ich. Und Krautreporter gibt es jetzt mittlerweile seit 2014. Also es war erst seit 2012 eine Crowdfunding-Plattform für JournalistInnen, die gesagt haben, wir wollen ein Projekt starten, wir haben nur kein Geld dafür. Und da haben wir sozusagen angeboten, bei uns könnt ihr das Geld sammeln über die Crowd, also über Menschen, die sagen, dieses Projekt ist unterstützungswürdig. 2014 haben wir uns dann überlegt, selbst ein Online-Magazin zu gründen. Und das hatte verschiedene Gründe. Ein Grund davon war, dass das ist damals auch groß durch die Medien gegangen. Wir haben uns damit auch nicht nur Freunde gemacht, ehrlich gesagt, sondern auch ein paar Feinde in den Medien. Nämlich die Analyse unserer GründerInnen war, der Online-Journalismus ist kaputt. Und wie die darauf gekommen sind, ist, die haben sich halt den Online-Journalismus angeguckt und haben gemerkt, ein Großteil von dem, was im Journalismus online passiert, hat zu tun mit enorm viel Werbung, die überall aufploppt. Man kann kaum noch einen Artikel lesen. Überall fliegen irgendwelche Werbeflugzeuge durch den Bildschirm oder fahren irgendwelche Autos dadurch durch die Gegend. Und das haben sie gesagt, das kann doch nicht die Zukunft sein, wenn wir jetzt endlich ins Internet gehen. Das kann ja nicht sein, worauf das alles hinausläuft. Und was diese Entwicklung, diese ganze Werbung im Internet zur Folge hatte, war, dass Clickbaiting betrieben wurde. Also sprich für diejenigen, die noch nicht ganz genau wissen, was Clickbaiting ist. Clickbaiting bedeutet im Prinzip, man versucht durch Überschriften, durch Teaser, die Menschen in erster Linie dazu zu bringen, erstmal zu klicken. Was dann dahinter kommt, das ist zweitrangig. Also ein ganz klassischer Clickbait-Titel wäre sowas wie: Diese 10 Dinge hat die Queen zum Mittag gegessen. Ihr werdet nicht glauben, was Nummer 9 war. So, ist natürlich nur darauf ausgezielt, dass Menschen darauf klicken und unbedingt wissen wollen, was denn da überhaupt drin steht. Meistens danach enttäuschend, was im Text steht. Also die Analyse war, das kann nicht die Zukunft von Journalismus sein. Deswegen hat Krautreporter sich gegründet und hat gesagt, wir wollen das alles anders machen. Wir wollen unabhängig sein, wir wollen werbefrei sein. Und wir wollen einen anderen Journalismus machen als diesen Journalismus. Und deswegen haben wir ein Crowdfunding gemacht. Ja, unser Ziel war, 15.000 Menschen zu finden, die 60 € im Monat zahlen. Letztendlich waren es 17.000 Menschen, die uns unterstützt haben am Anfang. Und wir haben knapp unter 1 Million € eingenommen durch dieses Crowdfunding. Das war damals das größte Crowdfunding im Journalismus im deutschsprachigen Bereich. Genau, 60 € im Jahr, das stimmt. Kurze Anmerkung im Chat, natürlich im Jahr. Das wäre ein wahnsinnig teures Magazin sonst. Danke für die Korrektur. Genau, das Problem aber bei Crowdfunding ist, dass es eine einmalige Geschichte ist. Wir hatten dann diese knapp 1 Million € und wenn die irgendwann aufgebraucht sind, wie finanziert man sich dann? Das war so ein bisschen die Frage. Nochmal ganz kurz, was wir jetzt heute sind. Wir sind jetzt ein unabhängiges, mitgliederfinanziertes, werbefreies Online-Magazin aus Berlin. Ich erkläre gleich, was ich mit diesen ganzen Schlagwörtern oben meine. Wir veröffentlichen nur einen einzigen Artikel pro Tag, im Vergleich zum Beispiel zu allen, so gut wie allen anderen Online-Medien, wenn man auf Zeit Online geht oder so. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind wahnsinnig viele Artikel, die da im Tag so eintrudeln. Und wir fokussieren uns gar nicht auf Nachrichten. Wir machen keine Nachrichten. Wir fokussieren uns stattdessen auf die Zusammenhänge hinter den Nachrichten. Mal kurz zu den Schlagwörtern, die ich eben genannt habe. Also wir sind unabhängig. Davon bin ich stark überzeugt, dass wir fast maximal unabhängig sind, auch was das Geschäftsmodell angeht, weil wir eine Genossenschaft sind. Also wir gehören unseren LeserInnen. Die Taz zum Beispiel ist auch eine Genossenschaft. Und sonst müsste ich überlegen, wer noch im deutschen Medienbereich als Medium tätig ist, als Genossenschaft. Der große Vorteil als Genossenschaft ist, meiner Meinung nach, dass man so nicht gekauft werden kann. Also wenn jetzt ein Investor mit 1 Million € kommt und sagt, ich möchte jetzt aber, dass ihr das und das macht, dann kann er das natürlich versuchen. Wir würden das Geld vielleicht auch annehmen, aber letztendlich hat er, dieser Großinvestor, am Ende des Tages eine Stimme in der Genossenschaftsversammlung, genauso wie derjenige, der 250 € in die Genossenschaft eingezahlt hat. Also da verhindern wir sozusagen, dass wir irgendwann mal, wenn wir in Geldnot kommen, nicht mehr unabhängig sind. Genau. Wir sind mitgliederfinanziert. Das ist sozusagen das Nachhaltige, was passiert ist nach dem Crowdfunding. Wir haben gesagt, wir können nicht einmalig nur Geld einsammeln, wir brauchen eigentlich ja jeden Monat und jedes Jahr Geld. Und mittlerweile haben wir wieder über 15.500 zahlende Mitglieder. Und wir sind werbefrei. Und zwar komplett werbefrei. Das ist mittlerweile schon fast, man hat sich schon fast daran gewöhnt, aber ich mache das selbst immer so. Das ist mittlerweile so ein, ist jetzt ein Tweet von mir, so ein Running Gag bei mir geworden, dass ich ab und zu mal auf die anderen Seiten ohne Adblocker gehe. Und was da teilweise passiert, finde ich immer noch enorm anstrengend. Also, dass das wirklich die Süddeutsche Zeitung ist. Ich muss schon ein bisschen suchen, bis ich da irgendwann mal einen Artikel finde. In erster Linie ist es Obi, sehr viel Obi-Werbung. Ich habe das jetzt mal, das ist total unfair, das zu machen, aber ich habe das jetzt mal verglichen mit einem Screenshot von unserer Seite gestern. Wird nicht geladen, doch. Okay, das klappt nicht. Naja, ich sehe es jetzt nicht. Ah, der Effekt total kaputt. Egal, bei uns war natürlich keine Werbung zu sehen. Das wäre der Effekt gewesen. Aber das war erstmal so das zu Crowd Reporter und zu dem, wo wir herkommen. Ein bisschen inhaltlicher jetzt, worum es heute eigentlich gehen soll, aber also um digitale Meinungsbildung und um die Frage der Zivilgesellschaft und die Rolle, die die Zivilgesellschaft bei Journalismus spielen kann. Es gibt irgendwie seit Jahrzehnten fast, seit Jahren, zwei große Probleme von Medien und die hängen auch eng miteinander zusammen und ich hoffe, dass am Ende des Vortrags klar wird, inwiefern die miteinander zusammenhängen. Die zwei großen Probleme meiner Meinung nach von Medien sind unter anderem einmal, wir haben chronisch zu wenig Geld, quasi alle Medien, und das Vertrauen von der Leserschaft zu den JournalistInnen. Das ist zwar besser geworden in den letzten Jahren, also das Vertrauen steigt eher, wenn man so die Jahresberichte anguckt. Und gleichzeitig hängt diese beiden Sachen aber eng miteinander zusammen und deswegen spielt dieses Vertrauensverhältnis immer noch eine riesige Rolle. Ich möchte erstmal ganz kurz in den nächsten Folien auf den ersten Punkt eingehen, nämlich auf die Frage des Geldes und auf die Frage, wie Medien eigentlich heutzutage Geld verdienen, weil ich glaube, dass es enorm entscheidend ist für die Art und Weise, wie Medien Journalismus machen. Und dafür habe ich eine Grafik mitgebracht. Die hat vier Pole sozusagen. Die ist jetzt noch auf Englisch, weil ich das mal auf Englisch vorgestellt habe. Auf den ersten Blick ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, wenn die Grafik sich mit Leben gefüllt hat gleich, dann können wir alle so ein bisschen überlegen, was für Abos sie eigentlich abgeschlossen haben, was für Medien sie vielleicht konsumieren und wo auf dieser Grafik die Medien, die sie selbst lesen, hören, schauen, einzuordnen sind. Das ist für den Erkenntnisgewinn selbst, glaube ich, mal ganz interessant. Die Grafik besteht aus zwei Achsen. Von unten nach oben bedeutet es No Privileges und Privileges. Das bedeutet, welche Privilegien hat die Leserschaft? No Privileges bedeutet, die Medien sind komplett zugänglich. Also sprich, man muss kein Geld bezahlen dafür, dass man da alles lesen kann. Du kannst auf tagesschau24.de gehen oder tagesschau.de und kannst jeden Artikel lesen. Natürlich gibt es noch den Rundfunkbeitrag und so weiter, der wird aber von allen getragen. Also du musst jetzt nicht extra noch ein Abo abschließen. Privileges oben wiederum würde bedeuten, dieses Medium ist nicht für alle frei zugänglich, sondern es gibt sowas wie eine Paywall, die haben wir auch bei Crowd Reporter. Man muss bezahlen, um dieses Medium zu konsumieren. Das ist die eine Achse, die andere Achse ist No Passion und Passion. Das bedeutet im Prinzip, wie eng ist die Bindung von der Leserschaft zum Medium? Also wie viele Emotionen verbinden die LeserInnen mit diesem Medium? Ganz links würde bedeuten eigentlich kaum Emotionen, ganz rechts würde bedeuten total viel Emotionen. Das ist jetzt sehr abstrakt, deswegen fülle ich das jetzt mit ein bisschen Leben. Und bringe mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel No Privileges und No Passion. Das heißt, die Menschen, die das konsumieren, haben eigentlich kaum eine Bindung zu diesem Medium. Sie haben allerdings auch freien Zugang. Das sind so, die ganz klassischen sozialen Medien gehören zu dieser Gruppe, aber auch sowas wie Vice, BuzzFeed, Yahoo und so weiter. Das sind so die ganz klassischen Reichweitenmedien, also sprich, die sind darauf ausgerichtet, dass so viele Menschen wie möglich ihre Artikel lesen. Und die Art und Weise, wie sie Geld machen, ist eben über Werbung, also über Advertisement. Dann gibt es noch eine zweite Kategorie, die rechts unten, das heißt, die sind auch frei zugänglich, diese Medien, aber die Bindung von den LeserInnen zu diesen Medien ist eine ganz andere als bei denen eben, nämlich eine viel emotionalere. Also wenn ich an die Taz-Leserschaft denke, das ist ja ein ganz klassisch grün-linkes Milieu ist, die auch eine totale Bindung zu diesem Medium haben, allein schon von der Entstehungsgeschichte her. Aber auch so Medien wie The Guardian oder GoFundMe und so weiter. Das sind alles Medien, zu denen man eine emotionale Bindung aufbaut, die aber auch frei zugänglich sind. Und diese Medien finanzieren sich vor allen Dingen über Spenden. Also man kann die Taz lesen, auch ohne was zu bezahlen, aber die bitten einen eigentlich jedes Mal, wenn man auf die Seite geht, ob man nicht bezahlen möchte. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das ist oben links. Eine geringe Leserbindung bzw. wenig Emotionen, die die Leserschaft mit diesen Medien verbindet, aber sie sind eben nicht frei zugänglich. Das ist so ganz klassisch Bild plus, Zeit plus, aber auch sowas wie Netflix und Spotify, darauf komme ich gleich nochmal kurz zurück, was das bedeutet. Aber auch sowas wie The Economist, das ist ein ganz klassisches Abo-Modell und das ist eben auch die Art und Weise, wie diese Medien ja, ihr Geld verdienen, eben mit Subscriptions, also mit Abonnements. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Abos abgeschlossen. Ich habe davon auch ein paar Abos abgeschlossen. Genau. Zur vierten Kategorie aber, und jetzt kommen wir zu Krautreporter quasi und zu allerdings auch ein paar anderen Medien, die es mittlerweile gibt. Die haben sich gegründet, weil sie gesagt haben, Abonnements sind echt schwierig, weil Abonnements sind häufig ein Winner-Takes-it-all-Markt. Also natürlich gibt es Alternativen zu Netflix und Spotify, aber ich müsste jetzt schon ein bisschen länger überlegen, um mich daran zu erinnern, wie die nochmal heißen, die anderen Musikstreaming-Dienste. Genau, eine Anmerkung von Marie Bielefeld. Auf der Folie müsste eigentlich Passion stehen. Das war mal eine alte Folie, habe ich aus Versehen mal Purpose draus gemacht. Eigentlich gehört da Passion hin, kommt glaube ich auch wieder, das Passion. Ein Problem von diesen Subscriptions, von diesem Abo-Modell ist auch, dass zum Beispiel junge Menschen, die nicht Tageszeitungen selbst abonniert haben, die haben als Vergleichsgröße, was so die Preise im Internet angeht für Abos, nicht etwa die Tageszeitungen von ihren Eltern, sondern die haben als Vergleichsgröße Spotify und Netflix. Und da ist natürlich das Angebot ein ganz, ganz anderes. Die sagen, oder für die ist das natürlich so, Netflix hat unfassbar viele internationale Filme, für die bezahle ich irgendwie 9 € im Monat und jetzt möchte die digitale Zeitung möchte irgendwie 15 € im Monat von mir haben. Das ist ja total bescheuert. Das kann ich nicht bezahlen. Und was dann übrig bleibt, ist oben rechts eine Kategorie von Medien, die sich in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen gegründet haben. Und dazu gehören auch wir. Oben rechts ist noch das alte Logo von uns, das haben wir letztes Jahr geändert. Aber dazu gehören auch so Medien wie The Correspondent aus den Niederlanden, Republik aus der Schweiz, Mediapart, The Atlantic und so weiter. Und diese Medien, die setzen eben nicht auf Abos, sondern die setzen auf sogenannte Memberships, also eben Mitgliedschaften. Und es gibt einen großen Unterschied. Jetzt werden vielleicht einige denken, hä, das ist doch das Gleiche wie Subscriptions. Aber der große Unterschied ist eben auf dieser Achse von links nach rechts, wie die emotionale Bindung zum Medium ist. Ich erkläre das immer ganz gerne mit dem Vergleich Netflix-Abo gegen Fußballclub. Also Netflix-Abo, wenn ein anderes Medium kommt und dir sagt, wir bieten das gleiche an wie Netflix, aber wir sind 3 € günstiger im Monat, also ich würde nicht bei Netflix bleiben. Ich würde sagen, ja klar, gehe ich halt zu dem anderen Medium, ist mir egal. Netflix ist mir, ich habe keine Bindung zu Netflix an sich. Im Gegensatz dazu zum Beispiel, wenn du Fan bist von einem Fußballclub und da eine Mitgliedschaft hast, zum Beispiel von Borussia Dortmund, wenn dann mal Schalke ein Jahr, das ist jetzt ein sehr unrealistisches Beispiel, aber wenn jetzt mal Schalke ein Jahr besser spielt als Dortmund im Moment, dann werdet ihr ja nicht auf einmal den Club wechseln, dann werdet ihr nicht auf einmal zu Schalke-Fans, ihr seid ja immer noch Dortmund-Fans. Und das ist eben diese emotionale Bindung, die es auch mittlerweile zu Medien gibt und die eng mit dem Geschäftsmodell zu tun hat. Und wie das passieren kann, das versuche ich in den verbleibenden Minuten zu erzählen, nämlich über die Partizipation von der Zivilgesellschaft. In den letzten oder eigentlich schon immer war, glaube ich, die Distanz zwischen LeserInnen und JournalistInnen eine ziemlich große. Man kam relativ selten in Kontakt. Die JournalistInnen haben entschieden, was ins Blatt kommt und was nicht. Und die LeserInnen haben das konsumiert. Das war so das, was jahrzehntelang gang und gäbe war. Dass die Leserschaft mal mitreden kann darüber, was wichtig ist und was unwichtig ist, das kam lange nicht vor. Aber im Online-Journalismus ist das natürlich möglich, weil hier haben wir auf einmal Interaktionsmöglichkeiten. Alle reden irgendwie mit allen viel mehr, alle kommunizieren mit allen viel mehr. Und deswegen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass auch JournalistInnen mit ihren LeserInnen viel mehr kommunizieren. Und um diesen letzten Punkt soll es den Rest der Zeit gehen, nämlich um Participation, also um die Partizipation der Zivilgesellschaft in den Journalismus und vor allen Dingen, wie wir das bei Krautreporter machen. Weil ich glaube, da bin ich jetzt nicht irgendwie zu zu selbstfokussiert oder zu arrogant, wenn ich sage, dass wir, glaube ich, bisher, was die Partizipation angeht, ein bisschen Vorreiter sind in Deutschland. Ich habe es eben schon gesagt, die zwei großen Probleme, Geld und Vertrauen, und über Geld haben wir jetzt schon geredet. Unsere Lösung ist Mitgliedschaften. Und über den zweiten Punkt reden wir jetzt, über das Vertrauensproblem und darüber, wie man das eigentlich lösen kann, nämlich über die Einbindung und über viel mehr Transparenz im Journalismus. Wir bei Crowdreporter beziehen die Community eigentlich bei jedem Schritt der Recherche mit ein. Das heißt vor der Recherche, während der Recherche und nach der Recherche. Was genau das bedeutet, erzähle ich gleich und wie wir das konkret machen. Wir haben so verschiedene Touching Points mit unserer Community, also mit diesen 15.500 Mitgliedern einerseits, aber auch mit allen, die so im Umfeld davon sind. Also man kann bei uns mitmachen, auch wenn man noch kein Mitglied ist. Man kann nur im Zweifelsfall dann die Artikel, die daraus entstehen, nicht immer lesen. Und wir haben diese Touching Points und ich glaube, die sind enorm wichtig, dass es diese Touching Points gibt. Und das sind einerseits Newsletter, es sind andererseits Umfragen. Unsere Community dient aber auch als ExpertInnen. Wir haben Facebook-Gruppen, in denen wir uns austauschen mit unseren Mitgliedern, aber auch mit Interessierten. Wir sind teilweise auf Messengern vertreten. Irgendwie auf Discord haben wir jetzt einen neuen Channel. Natürlich ganz klassisch Leser-E-Mails bekommen wir auch. Und wir haben Community-Calls alle paar Wochen oder alle ein, zwei Monate, wo wir mit unseren Mitgliedern auch in Zoom-Diskussionen gehen zu Themen und die uns einfach mal alles fragen können, was sie ihre JournalistInnen mal fragen wollten. Genau, zu den Newslettern ganz kurz. Und immer im Hinterkopf sozusagen die Frage, wie kriegt man es hin, dass die Zivilgesellschaft einerseits mitmacht, aber auch, dass die Distanz zwischen JournalistInnen und LeserInnen geringer wird im Vergleich zu früher. Und eine Antwort von uns ist, dass wir Newsletter haben, die nicht themenspezifisch sind, zwar auch, aber in erster Linie nicht themenspezifisch sind, sondern ReporterInnen spezifisch. Das heißt, jeder Reporter, der fest ist bei uns, und jede Reporterin hat seinen eigenen Newsletter. Und das hat eine unserer Meinung nach sehr positive Auswirkung, was die Distanz zwischen beiden Polen angeht. Nämlich, wer alle 2 Wochen eine E-Mail von einem Reporter oder einer Reporterin bekommt, der lernt ihn oder sie ziemlich schnell kennen. Und das ist auch die Erfahrung, die wir machen. Also wenn mir LeserInnen schreiben, teilweise schreiben die mir, ich bekomme seit 2 Jahren deinen Newsletter, und die schreiben mir, als wäre das eine alte Freundin, die ich schon Ewigkeiten kenne, einfach weil die mich schon so lange kennen und diese Newsletter sehr oft persönlich sind und ich sehr transparent bin, was ich gerade recherchiere und warum ich das jetzt mache und das nicht mache. Und diese Bindung wird dadurch auf jeden Fall erhöht. Und dann haben wir dieses Tool. Ich glaube, das ist eins unserer wichtigsten Tools, was wir überhaupt haben. Das ist im Prinzip das Gegenteil eines Newsletters. Beim Newsletter ist es so, ich als Journalist schreibe an tausende Leute da draußen, was ich gerade zu sagen habe. Und die Umfragen sind eigentlich genau andersrum. Tausende Menschen da draußen sagen mir in einer Umfrage, was sie zu sagen haben. Und ich werte das danach aus. Und wir machen das auf enorm viele verschiedene Arten und Weisen, dass wir sagen, wir wollen, dass ihr uns Input gibt. Zum Beispiel, um ein Thema zu finden. Welche Frage stellst du dir gerade? Dazu werde ich gleich noch mal kurz eine Umfrage zeigen. Aber auch, um die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Wir fragen in Umfragen, welche Frage hast du zum Thema XYZ? Da kommt auch gleich ein Beispiel zu. Welche Beweggründe hast du? Also warum tust du das und das? Dazu gleich auch ein Beispiel, was sehr interessant war. Aber auch um Erfahrungswerte zu sammeln. Also welche Erfahrungen hast du da und da mitgemacht? Das sind alles so Umfragen, die wir stellen, um die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen in unsere Recherchen. Und ich habe es eben schon gesagt, vor der Recherche, während der Recherche, nach der Recherche. Vor der Recherche wären so klassische Fragen wie diese hier. Das ist unsere Frage des Monats. Welche Frage sollen wir als nächstes beantworten? Das ist eine durchgängig laufende Umfrage, wo unsere LeserInnen uns immer Fragen stellen können. Also wir fragen die immer, was verstehst du nicht? Was ist gerade in deinem Kopf, wo du sagst, hä, dazu müsste man doch mal recherchieren? Und da bekommen wir jeden Tag Fragen gestellt, und aus diesen Fragen suchen wir dann einmal im Monat die 10 unserer Meinung nach besten Fragen raus. Beste Fragen in dem Sinne, wir haben da natürlich ein paar Kriterien. Einerseits ist diese Frage überhaupt ansatzweise beantwortbar, aber auch haben wir überhaupt einen Autor oder eine Autorin, die das beantworten könnte, die da einen Artikel zuschreiben könnte. Und danach stimmen dann die Mitglieder und die LeserInnen, da können alle mitmachen bei diesen Abstimmungen, über die 10 Vorschläge ab, die wir dann rausgesucht haben, und die Frage, die am Ende gewinnt, dazu schreiben wir dann einen Artikel. Und das ist total unterschiedlich, was da am Ende rauskommt. Es sind eigentlich immer über 1.000 Menschen, die da mitmachen und uns sagen, was der nächste Artikel von uns sein soll. Also das ist sozusagen schon vor der Recherche überhaupt, bevor es losgeht, fragen wir schon die Menschen, worüber wir berichten sollen. Eine sehr wichtige Umfrageart, die wir machen, ist, nicht nur um Themen zu finden, das steht da jetzt drüber, sondern auch um Schwerpunkte zu setzen. Zum Beispiel hat unser Klimareporter Rico Grimm hat mal in einer Umfrage gefragt, welche Aspekte der Klimakrise sind dir am wichtigsten? Und da ging es auch darum, da konnte man nämlich auch einen Themenvorschlag machen und könnte sagen, berichte doch mal da und da drüber, das wär's doch. Und dann hat Rico die Umfrage ausgewertet und es waren über 1500 Menschen, die mitgemacht haben und es waren unfassbar viele Ideen zu diesem super komplexen Thema. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat gesagt, das ist viel zu viel für mich, ich bin ein Klimareporter, das kann ich alles nicht selbst machen. Und dann hat er einen Artikel geschrieben, liebe Medien, hier sind 199 unserer Klimathemenideen, die ihr einfach klauen könnt. Und genau das ist dann, glaube ich, auch passiert. Es hat nie, ich glaube, so viele haben es nicht zugegeben, aber ich könnte wetten, dass einige KlimareporterInnen aus Deutschland diesen Artikel irgendwo als Lesezeichen abgespeichert haben. Und wenn sie gerade mal nicht keine Idee haben, dann gucken sie da mal rein. Das ist natürlich einfach auch meiner Meinung nach, die Kraft, die so eine Community auf einmal entwickeln kann. Natürlich wäre Rico als Reporter nicht von alleine, hätte sich keine Liste mit 200 Klimathemenideen gemacht. Das ist wahnsinnig viel. Aber wenn man 1500 Leute dazu bringt, zu sagen, was sie wichtig finden, dann kommt man auf einmal auf so eine relativ lange Liste. Das machen wir aber auch, unsere Umfragen, um die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ganz lange war Journalismus ja so, dass die Menschen, die in der Redaktion gearbeitet haben, entschieden haben, was wichtig ist und entschieden haben, welche Fragen sie jetzt in ihren Artikeln beantworten und welche Fragen sich die Menschen da draußen stellen. Ich hatte neulich eine ganz witzige Auseinandersetzung mit einem Chefredakteur eines sehr, sehr großen Mediums in Deutschland. Ich sage jetzt mal nicht welches, mit einem sehr, sehr großen Reichweitenmedium in Deutschland, der uns als Zuhörergruppe gesagt hat, dass man bei Texten sich manchmal auch, wenn man als Journalist arbeitet, sich manchmal auch in den Kopf der Leserschaft hineinversetzen muss und sich überlegen muss, welche Fragen die haben könnten und dann so den Artikel schreibt. Und dann habe ich eingewendet, ja, genau, aber man könnte sie ja auch einfach fragen. Und das führte dann zu einer kurzen Diskussion, aber ja, stimmt, hat er dann gesagt, man könnte sie auch einfach fragen. Es ist aber aufwendig. Und wozu das dann führt, ist, wenn man sie fragt, ist, wir haben zum Beispiel die Umfrage gemacht, welche Frage hast du zum Nordkorea-Konflikt? Weil wir immer so Erklärtexte schreiben, der Nordkorea-Konflikt einfach erklärt. Das sind sehr lange Texte teilweise, die aber in so einem Frage-Antwort-Format sind und immer mal aufgelockert werden. Und was dabei rauskommt, ist, dass die Menschen dir Fragen stellen, mit denen du selbst nicht gerechnet hast als Journalist, dass das die Fragen sind, die die Menschen wissen wollen. Zum Beispiel wurde als häufigste Frage, haben die Leute gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass jemand wie Kim Jong-un, der ungesund irgendwie aussieht, ein bisschen rund, überhaupt nicht sympathisch, und niemand versteht diesen Menschen so richtig, warum hat der so viel Macht? Wie kann das sein? Und diese Frage war dann in dem Erklärtext ganz oben, weil einfach super viele Menschen sich das fragen. Und da haben wir uns nicht ausgedacht, dass Menschen sich das fragen, sondern die haben uns das ja gesagt in der Umfrage, dass sie sich das fragen. Und so, das ist hoffentlich ein Learning. Und so beantworten dann JournalistInnen Fragen, die sich die Menschen auch wirklich stellen und nicht Fragen, die sich die JournalistInnen stellen. Eine weitere Art, wie wir Umfragen machen, ist, um Beweggründe zu erfahren. Das hier ist eine Umfrage von unserer Chefredakteurin Theresa Bäuerlein, die gefragt hat, warum isst du Fleisch, obwohl du weißt, dass Tiere dafür leiden müssen? Und das ist eine Frage, die sie sich nicht selbst ausgedacht hat, sondern die hat eine andere Leserin in unserer Facebook-Gruppe gefragt. Und darauf gab es enorm viele Reaktionen und deswegen hat sie eine Umfrage daraus gemacht. Und da haben dann auch ein paar hundert Leute ihre Gründe mal angegeben, warum das denn so ist. Und daraus hat sie dann einen Artikel geschrieben mit den fünf meistgenannten Gründen. Und das sind so Sachen, wir nennen das immer nicht googelbares Wissen, was wir dann herausfinden, weil das kannst du nicht ergoogeln, diese Antworten auf diese Fragen. Das musst du die Leute fragen. Und natürlich ist das keine wissenschaftliche Studie, aber das ist eine journalistische Umfrage und dann kann man daraus schon Schlüsse ziehen und daraus vor allen Dingen auch viel lernen über die Gesellschaft. Genau, und das ist vielleicht einer der interessantesten Punkte, finde ich, und fast schon auch der letzte Punkt, warum es so wichtig ist, die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen in die eigene Arbeit als Journalist oder Journalistin, nämlich, dass die Community als ExpertInnen enorm gut funktionieren. Jeder, der bei uns Mitglied wird, bekommt von uns ein paar Fragen gestellt, unter anderem, wo kommst du eigentlich her, welchen Beruf hast du und was ist deine Expertise? Und das füllen natürlich nicht alle aus, das ist total freiwillig, aber die, die es ausfüllen, die helfen uns enorm damit. weil wir diese Menschen dann kontaktieren können. Also wir haben eine Datenbank der Mitglieder, die diese Angaben gemacht haben und können dann unter 9000 Menschen nach Stichworten suchen. Zum Beispiel, ich habe letztens zur Psychotherapie recherchiert und zu der Frage, warum es eigentlich so schwer ist, einen Psychotherapieplatz zu finden. Und dann wollte ich mal wissen, wie eigentlich Psychotherapeuten so arbeiten und wie die an ihren Sitz kommen. Hätte ich natürlich googeln können alles, aber ich habe in die Datenbank geguckt und habe Psychotherapie eingegeben und hatte auf einen Schlag 25 Mitglieder, die als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin arbeiten. Den habe ich allen eine E-Mail geschickt und 3 Tage später haben von den 25 Mitgliedern 23 geantwortet und haben mir ihre Angaben gemacht und meine Fragen beantwortet. Eine unfassbare Rücklaufquote ist. Ein Beispiel will ich noch bringen, warum das so wichtig ist, dass die Community auch als ExpertInnen funktioniert. Also ein Grund liegt auf der Hand. Wir sind 15 Menschen in der Redaktion oder 15 festangestellte JournalistInnen. Das sind 15.500, tausendmal mehr Menschen. Natürlich sind da Leute bei, die viel mehr zu einem Thema wissen als wir. Wir versuchen, ExpertInnen selbst zu werden in unseren Themengebieten. Ich schreibe selbst über Bildung und Wissenschaft. Aber da gibt es ja so viele kleine Recherchefragen innerhalb dieser riesigen Themenkomplexe, dass man da ja gar nicht überall Experte sein kann. Aber wenn man so eine Masse an 15.500 Menschen da hat, da findet man fast immer jemanden, der sich mit genau der Frage zufälligerweise beschäftigt hat. Und dieses zufälligerweise ist bei diesem Artikel, den ich vor 2 Jahren, glaube ich, vor knapp 2 Jahren geschrieben habe, nämlich passiert. Die Recherchefrage war, kann man eigentlich bei der Europawahl, die da anstand, vor 2 Jahren, kann man eigentlich, wenn man, je nachdem, wie man wählt, kann man eigentlich verhindern, dass so viele Menschen im Mittelmeer ertrinken? Könnte man zum Beispiel, wenn 100% der Menschen, der WählerInnen, Grün wählen, könnten die dann im Europaparlament verhindern, dass das passiert? Das war so die Recherchefrage. Und die Antwort für alle, die es interessiert, ist nein, das könnten sie nicht. Nicht mal das würde funktionieren, weil da immer noch die anderen europäischen Institutionen bei sind, zum Beispiel der Europäische Rat. Aber für diese Recherche war es mir unglaublich wichtig, dass ich mal mit jemandem spreche, der da drin sitzt. Also sprich, am besten, das war mein Ziel, jemanden zu finden, der für den Europäischen Rat arbeitet oder für die Europäische Kommission, der mir mal erklären kann, wie da die internen Abläufe eigentlich sind und woran es hakt, dass da nichts passiert. Ich habe mit meinem Chefredakteur Rico Grimm darüber geredet und er hat selbst gesagt, er hat auch mal versucht, zu diesem Thema zu recherchieren, zu einem bisschen anderen Thema und hat auch versucht, einen Beamten aus dem Europäischen Rat zu finden, der mit ihm redet. Er hat 6 Wochen gesucht und hat niemanden gefunden, der bereit ist, mit ihm darüber zu reden. Die sind alle sehr verschieden. Und das ist sozusagen die Erfolgsstory unserer Datenbank ist, was ich dann gemacht habe, ist, ich bin in unsere Datenbank gegangen, habe ein paar Stichwörter eingegeben, Europäischer Rat, Europäische Kommission, Asylpolitik, Migration und so weiter, und habe da einen gefunden, der für den Europäischen Rat als Beamter arbeitet, auch noch mit dem Schwerpunkt Migrationspolitik. Also wahnsinniges Glück gehabt. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und einen Tag später haben wir 3 Stunden lang telefoniert und er hat mir genau erklärt, was da die Abläufe sind. Natürlich anonym, natürlich ein Hintergrundgespräch. Niemand wird hier erfahren, wer dieser Mensch war, weil er das nicht möchte und auch gar nicht dürfte. Aber das ist eben so die Möglichkeit, die man auf einmal hat, wenn man nicht nur für den Leser oder für die Leserin irgendwas schreibt, sondern die einbezieht in die eigene journalistische Arbeit. Auf einmal tauchen da Leute auf, die dir Dinge erzählen, von denen du nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Genau, und das ist sozusagen das Learning, was wir aus den letzten 3, 4 Jahren, die wir das jetzt schon sehr intensiv machen, mit dieser Einbindung der Leserschaft haben, dass durch diese Partizipation eben Vertrauen entsteht. Und das ist eben so enorm wichtig. Dieses Vertrauen ist enorm wichtig. Einerseits für das Geschäftsmodell, weil ich habe es eben schon am Anfang deutlich gemacht, die Mitgliedschaften funktionieren nur, wenn es eine enge Bindung gibt zwischen Leserschaft und Journalismus, sonst würden die nicht funktionieren, auch geschäftlich nicht. JournalistInnen beantworten unserer Meinung nach Fragen durch Partizipation, die sich die Menschen auch wirklich stellen und nicht die, die sich 15 Menschen in irgendeiner Redaktionssitzung in Berlin Prenzlauer Berg ausgedacht haben. Und das ist, glaube ich, durch das letzte Beispiel nochmal ganz klar geworden, aber auch durch so Sachen wie, warum isst du Fleisch, obwohl Tiere dafür leiden, Leserinnen verbessern die Recherche einfach durch ihre Expertise auch und durch ihre Erfahrungswerte. Vielleicht eine Abgrenzung, was wir nicht machen, ist, wir fragen ganz, ganz selten oder eigentlich nie nach Meinungen. Weil natürlich kann man das machen, aber wir finden Meinungen immer so enorm uninteressant, unspannend, weil es doch viel interessanter ist, was die Menschen erlebt haben, was die Menschen für Erfahrungen haben und worin sie Experte sind, aber auch was für Fragen sie haben. Ich habe in der Ankündigung stand, dass ich auch was zum guten Journalismus heute sage. Ich hoffe, dass all das irgendwie auch damit zu tun hat. Ich will es aber auch nochmal zusammenfassen, vielleicht als letzte Folie, was meiner Meinung nach guten Journalismus heute ausmacht. Und ich hoffe, das ist klar geworden. Es ist eine Unabhängigkeit. Und zwar sowohl natürlich in den Recherchen und so weiter. Also hier stehen jetzt ganz viele Sachen nicht drauf, ne? Also sowas wie, man sollte nicht populistisch sein, man sollte nicht Meinungsmache betreiben, man sollte immer mehrere Quellen fragen und so weiter. Ich habe jetzt erstmal nur die Sachen draufgeschrieben, die jetzt im Sinne dieses Inputs auch ersichtlich wurden. Also sie sollten unabhängig sein vom Geschäftsmodell her, finde ich. Natürlich aber auch von den Recherchen her. Sie sollten dadurch nachhaltig finanziert sein. Weil es Zeitungen sehr schnell in Bredouille bringt. Ich glaube, das wird die nächsten, also es ist jetzt schon so, dass ein neues Papier der Friedrich-Ebert-Stiftung hat ganz klar nochmal gemacht, wir sind in einer Journalismuskrise. Und was unter anderem daran liegt, dass zum Beispiel die Auflagen der Tageszeitung seit 1995 sich halbiert haben. Und das ist nicht absehbar, dass es das jetzt das Ende davon ist, sondern es wird eher weitergehen. Die Frage wird also sein, wie können Medien sich nachhaltig finanzieren? Wir haben bisher unsere Antwort darauf gefunden. Viele Medien werden sich das natürlich, weil auch diese Mitgliedschaften eignen sich nicht für alle Medien, werden sich das noch anders überlegen müssen. Meiner Meinung nach ist guter Journalismus auch heute partizipativ. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum ich das so wichtig finde. Zwei Punkte habe ich unten nochmal runtergestellt, weil wir darüber jetzt noch gar nicht geredet haben. Das würde ein bisschen zu weit führen. Meiner Meinung nach ist guter Journalismus heute auch konstruktiv. Es gibt noch ein anderes Medium, was sehr ähnlich ist zu unserem Perspective Daily. Und die haben sich das auf die Fahne geschrieben, vor allen Dingen sich darum zu kümmern, also konstruktiven Journalismus zu machen. Und ich glaube, dass es heute auch sehr wichtig ist, gerade in Zeiten der Klimakrise, jetzt im letzten Jahr noch mal ganz deutlich geworden, in der Corona-Krise, dass Journalismus auch Lösungen, sich auf Lösungen fokussieren sollte und schauen sollte, wie kann es vorangehen. Und der letzte Punkt, vielleicht nur nochmal zum drüber nachdenken. Meiner Meinung nach sollte Journalismus radikal differenziert sein. Also wir haben es in letzter Zeit, gerade in den letzten Monaten, erlebt, dass es so ein Aufkommen der Identitätspolitik gibt. Und das ist immer, gerade wenn man auf den Social Media Kanälen unterwegs ist, irgendwie bei jedem Thema gibt es so die eine Gruppe und die andere Gruppe und die schreien sich alle gegenseitig an. Und alle sind der Meinung, dass man selbst richtig liegt und die andere Gruppe ist total unmenschlich, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, eine andere Meinung zu haben. Und ich glaube, dass Journalismus den Job hat, da radikal zu differenzieren und allem, was dazwischen ist, Raum zu geben und nicht zu schreien, sondern die Argumente zu liefern für beide Seiten. Das sind so die fünf meiner Meinung nach im Moment wichtigsten Punkte, was guten Journalismus ausmacht. Und damit ist das schon die letzte Folie. Genau, wer Fragen hat, immer gerne. Wer Kritik hat, auch immer gerne.
Ja, Ben Freiwald, vielen lieben Dank für den Input. Ich bin selbst total geflasht, weil ich mich so intensiv ja noch nicht mit den Krautreportern selbst auseinandergesetzt habe und habe jetzt so das Gefühl, ach, ich als Bürgerin könnte jetzt wirklich Teil eines größeren Ganzen werden. Meine Themen könnten angesprochen werden. Meine Expertisen könnten genutzt werden, um sich mit Themen, Inhalten zu beschäftigen, wo dann einfach die Menschen zu Hause wirklich sich ihre eigene Meinung bilden können darüber. Dass Meinungen quasi nicht zum Thema gemacht werden, sondern wirklich es um Inhalte geht. Das finde ich total spannend. Und bevor wir jetzt zu der Fragerunde gehen, möchte ich noch mal abgeben an meinen Kollegen Kai Albrecht, bitte.
Ja, es wurde ganz viel über Transparenz gesprochen. Ich habe ganz vergessen, am Anfang was transparent zu machen. Wir zeichnen natürlich auf, weil jetzt auch die Frage kam, ob man das im Nachgang nochmal irgendwie nachverfolgen kann. Keine Sorge, ich werde das so bearbeiten, dass man nur die SprecherInnen sieht. Also man sieht jetzt keine teilnehmenden Namen oder sowas. Geben Sie uns da auch ein bisschen Zeit, aber das wird dann auf unserer Webseite, kann man das gerne dann auch nochmal nachsehen. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, das ist doch bestimmt noch was für Onkel Harry, dann schicke ich Ihnen den Link, dann können Sie das gerne machen. Das ist doch kein Problem. Ansonsten mit dem Graphic Recording, das soll jetzt immer im Q&A groß sein in der Fragerunde. Genau, dann können Sie auch da sehen, was so parallel schon entsteht. Und während der Vorträge wird es aber klein sein. Wenn Sie trotzdem gucken wollen, können Sie das oben in der Leiste, wo Sie auch die Videos sehen von den anderen, sich ja gerne auch suchen. Das war es von mir schon jetzt. Habe ich schon gesehen, es sind Fragen im Chat gekommen. Ich freue mich auf die Frage-Antwort-Runde.
Genau, super. Danke, Kai, aber nochmal für den wichtigen Hinweis. Deswegen lese ich jetzt auch nicht, weil ja aufgezeichnet wird, die Namen vor, sondern stelle einfach die Fragen. Es kam auch Rückmeldung. Also wir haben hier auch Leserinnen, Mitglieder quasi von Krautreportern und die freuen sich. Sie sind begeistert von den Input und weiter so. Und es wird sich sehr bedankt für den Vortrag und die Ideen. Also sehr positive Rückmeldungen, sehr, sehr schön. Und die erste Frage, ich habe geschrieben, genau dieses frei zugänglich für die Mitglieder, dass ja das Problem Geld angehen soll. Da wurde so ein bisschen in den Chat gefragt, aber ist es wirklich frei zugänglich, wenn ich doch Daten von mir angebe zu Standorten, die Nutzungszeit und Metadaten und so weiter? Können Sie da noch mal was zu sagen?
Genau, also die Daten, die ich vorgestellt habe, die wir abfragen, die sind natürlich freiwillig. Boah, jetzt über so Metadaten, nee, da kann ich gerade nicht viel Schlaues zu sagen, ehrlich gesagt. Ich hoffe oder ich glaube auch von dem, was ich weiß, dass wir da enorm wenig im Vergleich zu anderen Medien enorm wenig Metadaten erfassen. Aber ja, in dem Sinne frei zugänglich. Ich weiß nicht, welche Orte es im Internet gibt, wo man gar keine Daten hinterlässt. Nee, da muss ich direkt bei der ersten Frage sagen, da müsste ich meinen ITler mal fragen, wie das eigentlich bei uns mit den Metadaten ist.
Aber das ist doch spannend. So ist quasi schon jetzt in unserem Chat eine neue Aufgabe quasi für die Krautreporter gekommen, mal zu gucken, okay, wie viele Metadaten sind das vielleicht eigentlich, dass man das dann auch nochmal transparent machen kann. Also lieben Dank an den Fragenden vom Chat.
Ich klinke mich noch mal kurz ein. Ich glaube, der Frage hat auch gemeint, bei dem Diagramm unten links, zum Beispiel Instagram, ist ja kostenlos, aber ist es wirklich kostenlos, weil sie ja quasi meine Daten stibitzen? Ich
Das
glaube,
macht
darum
Sinn.
ging es eher, ja, genau.
Okay, ja, dazu habe ich was zu sagen.
Ja.
nee, ist es natürlich nicht. Und da bin ich genau der Meinung des Fragenstellers oder der Fragestellerin. Es ist immer so ein bisschen das Gerücht, wenn etwas kostenlos ist und kein Geld kostet, dass das auch wirklich nichts kostet. Aber natürlich kostet das was. Was wir verkaufen oder was Menschen, was Medien verkaufen, wie Facebook, wie BuzzFeed, wie andere Reichweitenmedien, ist die Aufmerksamkeit der Menschen. Die verkaufen die an diese Unternehmen. Das muss einem ganz bewusst sein. Und dazu gibt es mittlerweile auch, jetzt mache ich Werbung für eine Doku auf Netflix, was überhaupt keinen Sinn macht, von dem, was ich gesagt habe. Aber es gibt eine gute Doku auf Netflix dazu, über die sozialen Medien und wie das Geschäftsmodell von denen eben nicht auf Geld ausgerichtet ist, sondern darauf Aufmerksamkeit zu verkaufen. Und genau das ist der Punkt, wo wir uns gegen entschieden haben, wo wir sagen wollen, die Aufmerksamkeit unserer Leserschaft soll auf den Artikeln und auf den Inhalten liegen und nicht auf der Obi-Werbung links und rechts.
Dankeschön. Dann kommt die Frage, gibt es in der Krautreporter-Community ein breites politisches Spektrum oder eher ähnliche Einstellungen in der Leserinnenschaft?
Was wir herausgefunden haben, wie wir uns selbst verorten und was auch, glaube ich, viele der LeserInnen sagen würden für sich selbst, wir würden nicht links und rechts irgendwie die Kategorien aufmachen, die finden wir mittlerweile ein bisschen langweilig. Wir würden sagen, wir sind sehr weltoffen. Und ob das jetzt links oder rechts oder wo auch immer ist oder in der Mitte, interessiert uns gar nicht so sehr, aber wir sind sehr weltoffen, indem wir interessiert sind und wir das Ziel sozusagen der Community, und das ist ja auch unser Claim, versteht die Zusammenhänge, ist diese ziemlich verrückte Welt da draußen irgendwie ein bisschen besser zu verstehen. Und ich glaube, dass das schon ein bestimmtes Milieu an Menschen anlockt. Einerseits, andererseits haben wir in den letzten Wochen oder Monaten immer die Erfahrung gemacht, gerade bei Corona, was Corona angeht, dass wir doch, was die Meinungsbildung angeht und was so die Herkunft der Menschen in ihrer Bildungslandschaft angeht, doch irgendwie diverser sind als gedacht, weil da sind ganz viele verschiedene Meinungen und Ansichten aufeinander geprallt, was das Ganze natürlich viel interessanter für uns gemacht hat. Grundsätzlich weltoffen, wahrscheinlich links-grün, wenn man es in die Richtung denken möchte, schon, wahrscheinlich mehr als jetzt klassisch-konservative, aber auch das ist vertreten.
Das passt gleich zu unserer nächsten Frage. Was würde passieren, wenn die Bild-Zeitung Partizipation betreibt, um Themen zu setzen und Inhalte zu erstellen?
Habe die schon gerade gelesen. Wäre doch super. Also ich finde das klasse. Warum denn nicht? Es gibt eine Leserschaft der Bild-Zeitung und das sind sehr, 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 sehr viele Menschen. Bei der Print-Zeitung werden es weniger, online werden es tendenziell mehr. Aber das wäre doch klasse. ich wüsste jetzt spontan nicht, was dagegen spricht. Partizipation finde ich erstmal als Tool total richtig und total egal, aus welchem Spektrum ein Medium kommt.
Dankeschön. Die nächste, gibt es auch Modelle wie weniger privilegierte Menschen, die sich 60 Euro im Jahr nicht leisten können oder wollen, Zugriff auf eure Artikel bekommen oder Teile davon?
Ja, gibt es. Also einerseits zum Beispiel, wie viele Menschen sind wir hier? Das ist jetzt ein Insider-Tipp. Der Insider-Tipp
Wir
ist,
lieben Insider-Tipps.
folgt uns auf Twitter. Da sind fast immer alle Artikel freigegeben, die wir da posten. Die kann man lesen. Aber gleichzeitig haben wir auch ein Angebot für Menschen, die sich das nicht leisten können. Die sagen, wir wollen das lesen, aber ich habe zu wenig Geld, um mir das zu leisten. Die können uns mit einer E-Mail ist das erledigt. Also das kriegt man alles hin, dass sie Zugang bekommen, ohne dass sie sonderlich viel dafür zahlen müssen. Ja.
Okay, im Chat ist noch eine Anmerkung. Ich wünsche mir mehr Zugriffsmöglichkeiten auf einzelne Artikel unterschiedlicher Medien. Gerne gegen Bezahlung, aber ohne ein komplettes Abo abschließen zu müssen oder dann wahrscheinlich auch Mitgliedschaft im Krautreporter-Fall. Warum gibt es dafür so wenige Angebote?
Ich kann jetzt vor allem für Krautreporter sprechen. Das passt überhaupt nicht, ich sage jetzt mal leider, aber es passt überhaupt nicht zu unserem Geschäftsmodell. Also worauf wir aus sind, ist nachhaltige Finanzierung. Und nachhaltig bedeutet bei uns, man kann monatlich oder jährlich bezahlen. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir dann natürlich auch entsprechend eine Sicherheit haben. Einen einzelnen Artikel zu verkaufen zum Beispiel, wie das ja auch ganz oft gefordert wird, warum kann ich den Artikel jetzt nicht für 1 Euro kaufen? Das würde zu diesem Geschäftsmodell leider überhaupt nicht passen. Auch, und das ist, glaube ich, der entscheidendste Punkt bei uns, weil das nicht unser Produkt ist. Der einzelne Artikel ist nicht das Produkt. Diese Community, die dahinter steht, die versucht, die Zusammenhänge irgendwie zu verstehen, die mitmachen kann, das ist unser Produkt, dass man da mitmacht. Also wie bei einem Fußballclub im Prinzip, bei dem das Produkt auch nicht ein einzelnes Spiel ist, sondern wenn du Mitgliedschaften anbietest an deine Fans, sondern eben die Mitgliedschaft in diesem Verein. Natürlich kannst du dir, das war jetzt ehrlich gesagt ein schlechtes Beispiel, weil man natürlich auch einzelne Karten für Fußballspiele kaufen kann. Okay, nehme nächstes Mal ein anderes Beispiel. Aber leider passt das nicht zu unserem Geschäftsmodell dieser Finanzierung. Was wir aber machen, wenn zum Beispiel auf Facebook jemand schreibt, ich will kein Abo abschließen oder keine Mitgliedschaft, ich will aber diesen Artikel lesen, dann sagen wir halt, ja, okay, klar, hier ist er. Also dann geben wir den halt frei, weil wir halt sagen, wenn wir das 3, 4 Mal machen und die Leute uns wirklich gut finden, dann schließen die auch eine Mitgliedschaft ab. Wenn sie uns total doof finden, dann fragen sie halt beim nächsten Mal nicht. Dann ist das auch in Ordnung.
Dankeschön. Also an unsere Teilnehmenden, gerne einfach mal nachfragen, dann kriegen Sie auch einzelne Artikel freigeschalten. Das ist natürlich super. Ich hätte noch eine so eine medienpädagogische Anmerkung auch, wenn man jetzt einen Artikel für 1 Euro kaufen möchte, dann man darf nicht vergessen, der Artikel muss ja recherchiert werden. Irgendjemand steht ja auch dahinter, das wird ja produziert. Ich glaube, das vergisst man, wenn man eben konsumieren möchte, sich Wissen auch also einfach aneignen möchte, aber jedes Wissen, was ja aufbereitet ist, muss erst geschaffen werden. Dieser Tag heute wird ja von uns auch für Sie, dank, dass es gefördert ist, kostenlos, aber ansonsten von uns organisiert. Und das ist, Sie schreiben die bei den Krautreportern, Journalistinnen und Journalisten die Artikel. Und um einen guten Artikel dann zu haben, braucht es auch einfach Zeit für Recherche. Und ja, jeder möchte natürlich am Abend auch sein eine Stulle Brot auf dem Tisch haben, um die Familie, sich selbst zu ernähren, wie auch immer.
Genau. Schön wäre das. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dieser Frage. Alle unsere Mitglieder haben auch die Möglichkeit, die Artikel freizugeben. Also sprich, bei jedem Artikel ist unten drunter ein Link, den kann jedes Mitglied sich nehmen und dann kann er diesen Link an die Freunde per WhatsApp verschicken oder auf Twitter teilen oder auf Facebook teilen. Und wer auf diesen Link klickt, kann den kompletten Artikel lesen. Also daran sieht man auch schon, der Artikel ist wirklich nicht unser Produkt. Wir wollen, dass die Leute davon erfahren. Und deswegen können unsere Mitglieder auch diese Artikel so verteilen, wie sie gerade lustig sind.
Dankeschön. Noch eine Anmerkung von einer anderen Teilnehmenden, dass sie personalisierte Newsletter bei der Plattform Xing bekommt und kann da unterschiedliche Artikel von verschiedensten Zeitungen sich einholen. Also da gibt es sicherlich auch genau andere Modelle zu den Krautreportern. Da ist das eben so, dass sie dann einfach direkt hinschreiben und mal fragen. Ich schaue jetzt noch mal in den Chat. Es kam noch der Kommentar, dass Debatten und Kommentare unter den Artikeln bei den Krautreportern Text oft sehr divers sind. Ich glaube, das sollte auf diese politische Diversität nochmal anspielen. Das ist von einer Leserin mit Mitgliedschaft höchstwahrscheinlich. Kai, du darfst mir gerne helfen, wenn ich jetzt noch eine Frage im
Genau,
Chat
ganz
übersehen
oben
habe.
war eine Frage, die ich auch spannend
Ja.
finde. Woher kommt euer Name? Wieso Kraut? Warum nicht
Ja,
Kartoffelreporter oder sowas?
genau.
Das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Nämlich, wie ich glaube, ich erwähnt habe, ganz am Anfang des Vortrags, ist Krautreporter entstanden aus einer Crowdfunding-Plattform. Erst konnten JournalistInnen zu Krautreporter gehen und sagen, ich möchte hier eine Recherche in Albanien machen und ich brauche dafür Geld. Und dann oder haben die Menschen versucht, Unterstützer dafür zu finden. Also Crowdfunding. Deswegen hat sich die Plattform damals Krautreporter genannt. Kraut, das war ein Wortspiel. Relativ simpel und daher kommt auch der Name. Also es ist aus der Entstehungsgeschichte von Krautreporter, was natürlich aber auch trotzdem noch zu dem passt, was wir heute machen, nämlich mit der Crowd zusammenarbeiten. Und deswegen finden wir, der Artikel passt immer noch sehr gut. Der Name passt immer noch sehr gut.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage, eine Überlegung aus dem Input heraus, diese Partizipation von den Mitgliedern, das nennt man ja Engaged Journalism, also dass man wirklich genau aus den Expertisen in der Mitgliedschaft auch zehren kann, dass man Umfragen schaltet, was soll überhaupt gebracht werden und so weiter. Wie könnte man das Ihrer Meinung nach vielleicht aber auch in Tageszeitungen bringen? Also es war ja die Frage nach der Bild, aber gibt es auch eine Idee, die sich vielleicht Krautreporter machen? Okay, wie könnten wirklich ganz lokal in lokalen Tageszeitungen dafür vielleicht ein Platz geschaffen werden? Weil ich glaube, ich vermute, dass wir uns alle freuen würden, wenn unsere Themen dran sind, wir gehört werden, wir eine Stimme haben und mitbestimmen können, worüber recherchiert wird, worüber sich quasi der Aufwand und die Arbeit gemacht wird.
Ich glaube, zwei Punkte. Erster Punkt ist, ich glaube, ganz viel von dem oder einiges von dem, was wir machen, ist im Lokaljournalismus total Standard. Also rauszugehen und die Leute auf der Straße zu fragen, die Leserschaft zu fragen, das ist so das Einmaleins des Lokaljournalismus. Und das machen die auch ganz viel. Und das machen wir halt online, weil also wir können natürlich auch rausgehen, aber unsere Community ist online. Und das ist eigentlich schon der zweite Punkt. Ich glaube, dass da enorm viele Möglichkeiten sind, die noch nicht ausgeschöpft sind. Ich glaube, dass die Digitalisierung oder dieser Gang ins Digitale über Tageszeitung sehr versetzt ist. Also teilweise sind die ja enorm spät dran damit. Wenn ich an meine Lokalzeitung aus Schleswig-Holstein denke, wie lange die gebraucht hat, bis sie irgendwann mal online ernst genommen hat. Gleichzeitig wird die Auflage total, sinkt die total. Und ich glaube, dass da die Tools, die es jetzt gibt, die wir auch nutzen, Typeform, also Umfragen machen, Newsletter machen, die Leute fragen, was sind die Themen, die euch gerade beschäftigen, vor allen Dingen den Zugang leicht zu machen der Leserschaft zu diesen Tools. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Menschen wollen helfen, aber Menschen wollen vor allen Dingen dann helfen, wenn es einfach ist zu helfen. Und das machen halt diese Online-Tools. Der Zugang ist sehr einfach. Man kann eine Frage eingeben, man kann seine Expertise eingeben und so weiter. Und ich glaube, da ist enorm viel Potenzial auch bei Lokalmedien. Und ich glaube, dass da auch die Leserbindung von dem Redakteur, der drei Häuser weiter sitzt im Redaktionshaus in deiner kleinen Stadt, das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere, als jetzt von jemandem, wie bei uns. Mich sieht man meistens nur online, auch als Mitglied.
Da will ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil hier war jetzt quasi der Clash von, okay, Lokaljournalismus macht eigentlich das, lässt die Menschen mit teilhaben, aber es fehlt so dieses Digitale. Woran könnte das liegen? Und noch viel wichtiger, was könnte es da für Lösungen geben, ohne dass man sagt, ja klar, einfach alle digital. Wie könnte man das quasi so Schritt für Schritt einleiten? Weil ich sehe das häufig selbst, dass es entweder oder noch ist. Wie können wir quasi diese kleinen Schritte gehen?
Ich glaube, dass es sehr zusammenhängt mit der Frage, ob Tageszeitungen online bestehen oder nicht. Also wir sehen ja, dass die Entwicklung sehr langsam ist. Ich will die gar nicht bashen, die Tageszeitung oder die LokaljournalistInnen. Aber natürlich, das ist ein bisschen wie in der Schule auch, wenn Lehrer irgendwie seit 40 Jahren da sind und dann sollen sie auf einmal mit dem Tablet was machen, das ist schwierig. Gleichzeitig, wenn JournalistInnen seit 40 Jahren Redakteur sind, und dann auf einmal ist die Tageszeitung nicht mehr das Medium, sondern dann soll online was passieren. Dass da jetzt nicht die Innovation aus dem Team heraus selbst kommt, das erlebe ich schon häufiger. Was aber dann hilft, ist zum Beispiel, ich weiß, dass die NOZ das so macht, die ja auch, das ist ja der große Verlag dann aus Osnabrück, der ja dann aber auch zum Beispiel den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag und den Mecklenburg-Vorpommerschen Zeitungsverlag aufgekauft hat, also auch ein Riesenplayer mittlerweile, dass die Menschen in die Lokalredaktionen schicken, die sich einfach auskennen damit. Also die, für die das jetzt kein Riesenschritt ist, sondern für die das total offensichtlich ist, was man alles machen kann. Und die dann den Menschen in den Redaktionen auch zeigt, was die Möglichkeiten sind. Und ich glaube, das ist wirklich so. Menschen, die das können, müssen ihr Wissen weitergeben. Sonst wird das für Tageszeitungen und Lokaljournalismus enorm schwer.
Okay, danke. Also haben wir diese zwei Möglichkeiten, die Menschen, die schon da sind, wirklich motivieren, sensibilisieren, dass sie sich vielleicht doch eher mit Digitalisierung auseinandersetzen. Das, was wir quasi in der Stadtbibliothek Erfurt machen, wir haben ganz engagierte Menschen bei uns in den Ausbildungsreihen sitzen für Faktenforschende, die dann quasi von innen heraus die Stadtbibliothek in die Moderne bringen oder eben auch wirklich Platz vielleicht geben, dass neue Expertisen mit einziehen können und man sich da dann austauscht und jeder so in seinen Stärken bleiben können. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt schaue ich noch mal in den Chat. Ich weiß nicht, Kai, hast du noch was gesehen, was ich jetzt vielleicht übersehen habe?
Ja, es ging noch mal hat Krautreporter überhaupt die Chance, ne, Konkurrenz zu sein zu den großen Playern, die ja da auf dem Markt sind? Oder ist das überhaupt der Anspruch? Das ist ja halt auch die Frage. Genau. Und es wird ein Artikel empfohlen. Da wurde direkt von einem Mitglied die Chance genutzt, einen Link zu teilen. Sehr gut. Aber genau, das habe ich noch gesehen.
Ist erstens nicht unser Anspruch. Also ich glaube nicht, um die Frage mal konkret zu beantworten, glaube ich nicht, dass wir die Chance haben, den Journalismus insgesamt zu verändern. Wir haben aber, und das zeigen auch schon Beispiele, wir verändern den Journalismus schon. Und das zum Beispiel, jetzt um nicht immer bei Krautreporter zu bleiben, zum Beispiel Perspective Daily hatte damals, als sie gegründet wurden, den Anspruch, konstruktiven Journalismus zu machen. Und wenn das das Ziel war, dann kann man theoretisch sagen, okay, Ziel erreicht, weil immer mehr Redaktionen in Deutschland arbeiten auch konstruktiv. Also wenn man in die Zeit guckt oder in die Süddeutsche, die schreiben, da ist konstruktiver Journalismus nicht nur, wie das bei Perspective Daily ist, aber auch. Also das heißt, auch, also so Graswurzelbewegungen, glaube ich, haben nicht unbedingt immer das Ziel, die großen Medienhäuser zu verdrängen oder so. Aber das, was die Graswurzelbewegungen im Kleinen machen, das findet sich dann zeitversetzt auch bei den großen Medienhäusern wieder, genauso wie das bei uns auch der Engaged Journalism ist, der mittlerweile auch von immer mehr großen Medienhäusern genutzt wird. Also die Zeit zum Beispiel macht immer mehr Umfragen. Natürlich machen die teilweise Marketingumfragen, die machen mich tierisch wütend, ehrlich gesagt. Was ist Ihre Meinung zu Joe Biden? Ein Kreuz und jetzt bekommst du 4 Wochen Gratis-Abo und einen Jutebeutel geschenkt. Ich finde, dass das die journalistischen Umfragen total in einen schlechten Ruf bereiten. Aber die machen auch sehr ernst gemeinte Umfragen und haben zum Beispiel während Corona eine Umfrage gemacht, die an SchülerInnen gerichtet war. Wie erlebt ihr das Homeschooling und so weiter? Also das, was im Kleinen bei so Graswurzelbewegungen wie Krautreporter und Perpetuals Daily passiert, glaube ich, findet sich auch irgendwann, wenn es sich etabliert, auch bei den großen Medien weiter. Ja, genau.
Wieder, ja.
Wieder, so, das ist das Wort.
Genau. Ja, ist super, danke. Ich hätte noch eine Frage. Da hatte ich mich vorher mit Kai drüber ausgetauscht, dass die Bundesregierung die Presse fördern möchte, aber nur die gedruckte Presse und dass das wohl gerade in der Krautreporter-Community ein bisschen besprochen wird. Möchten Sie dazu vielleicht
Nee,
nochmal Stellung
sehr
nehmen? Oder?
gerne, weil Nachricht von gestern, die Presseförderung wurde abgeblasen. Nee, tatsächlich hatte die Bundesregierung, also Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, hatte vor, die Printpresse zu fördern mit einer Viertelmilliarden Euro und der Printpresse zu ermöglichen, digitale Produkte weiterzuentwickeln. Wir haben dann mal ein bisschen nachgefragt, was das denn bedeuten soll. Und da kamen so komische Sachen raus wie, ja, so VR-Brillen und sowas. Und Facebook-Werbung war sogar mitgenannt. Also so, wo wir als Online-Medium gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir vor Jahren die Entscheidung treffen, auf Online zu setzen und in die Zukunft zu gucken. Und die Medien, die das irgendwie, die diesen Schritt nicht von sich aus gegangen sind, die bekommen jetzt auch noch 250 Millionen Euro. Ist natürlich überspitzt und ist ein bisschen komplizierter, aber was wir dann gemacht haben, ist, dass wir Peter Altmaier abgemahnt haben bzw. angedroht haben, vor das Verfassungsgericht zu gehen, weil wir gesagt haben, das ist verfassungswidrig, dass einige Medien gefördert werden, aber andere nicht. Und was dann passiert ist, ist 2 Wochen später jetzt, das Förderprogramm wurde zurückgezogen für diese Legislaturperiode. Natürlich sagen die nicht, das lag jetzt am Brief von Krautreporter und einer Androhung, aber es ist sowas wie ein kleiner Sieg für uns, weil wir gesagt haben, das ist einfach keine, also das würde die Pressefreiheit angreifen, wenn dieses Förderprogramm durchgekommen wäre.
Ja, spannend. Vielen Dank für die Stellungnahme und dann auch den Erfolg in dieser Hinsicht. Eine abschließende Frage hätte ich noch. Liest Bent Freiwald eigentlich noch analog Zeitung?
Mega selten, ehrlich gesagt. Ja, sehr, sehr selten. Was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass ich als Journalist eine der Hauptaufgaben ist Lesen. Und man hängt den ganzen Tag vor dem Bildschirm und liest und liest und liest und liest. Und es gibt so Phasen, in denen ich dann nicht mal Bücher lese, weil ich so denke, boah, komm, jetzt habe ich echt mal genug gelesen heute. Aber tatsächlich, also ich habe keine abonniert und so für eine Zugfahrt, da kaufe ich mir gerne analoge Zeitung. Mache ich sehr gerne. Ich habe noch eine Frage vielleicht zum Abschluss gesehen. Gibt es in Erfurt einen Journalisten, der auch Krautreporter ist, so lokalmäßig? Ich glaube in Erfurt selbst nicht, aber wir haben sehr viel Ostbezug. Also sprich, unser Chefredakteur kommt aus Gera. Ja, ne? Ist richtig.
Ja, genau. Ja,
Gera.
Gera liegt in Thüringen. Genau.
Danke. Aus Gera. Wir haben einen Ostkorrespondenten in Leipzig. Wir haben 3 Journalistinnen, die aus Ostberlin kommen. Und noch unseren neuen Reporter, der jetzt dazugekommen ist, wieder, der aus Jena kommt. Also irgendwie, ich glaube, im Vergleich, so die Ost-West-Quote ist bei uns wahnsinnig ausgeglichen.
Schön, Jena und Gera, da fühlen wir Thüringerinnen und Thüringer uns natürlich ganz toll lokal vertreten. Und an alle Journalistinnen und Journalisten, die jetzt vielleicht auch zuhören, wenn da Interesse besteht, schauen Sie einfach bei Krautreporter vorbei. Vielleicht werden Sie ja der nächste Krautreporter oder die nächste Krautreporterin. Vielen Dank an Ben Freiwald. Und dann übergebe ich die Moderation an Kai Albrecht. Bitte mit unserem nächsten Gast. Ich freue mich schon ganz sehr drauf.